Stell dir mal vor, du wachst an so einem richtig bitterkalten Wintermorgen auf.
Ja, so richtig mit dicken Eisblumen an den Fenstern, oder?
Genau. Und dein Atem bildet, naja, so kleine weiße Wolken im Schlafzimmer.
Absolut ungemütlich.
Richtig ungemütlich. Aber anstatt jetzt mit so einem bangen Blick auf die steigenden Heizkosten zu schauen, lehnst du dich einfach entspannt zurück.
Weil deine Gemeinde, und das ist jetzt der Clou, gesetzlich verpflichtet ist, dir jedes Jahr dein komplettes Heizmaterial zu schenken.
Genau das. Komplett kostenlos, frisch geschlagen und direkt aus dem Staatswald quasi vor deine Tür geliefert.
Wahnsinn eigentlich, wenn man heute darüber nachdenkt.
Absolut. Und das nicht als, naja, als irgendeine Art kurzfristiges Hilfsprogramm vom Staat für einen besonders harten Winter, sondern als so ein unumstößliches, sogar vererbbares Recht.
Ein Recht, das, ja, das über Jahrhunderte wirklich in Stein gemeißelt schien.
Ja, und genau diese, das klingt ja völlig utopisch, aber diese Situation war in der württembergischen Gemeinde Plüderhausen über Generationen hinweg bittere und gleichzeitig auch rettende Realität.
Wir blicken hier auf ein juristisches Konstrukt, das in unserer heutigen, halt extrem stark reglementierten Welt fast unfassbar
Ja,
wirkt.
voll. Wir sind es ja gewohnt, dass öffentliche Ressourcen streng nach Verbrauch oder, naja, nach finanzieller Leistung abgerechnet werden.
Richtig. Aber die Rechtsgeschichte des Mittelalters und auch der frühen Neuzeit, die operierte damit völlig anderen Währungen.
Anderen Währungen.
Ja, da ging es um Loyalität, um Ausgleich für erlittene Lasten und oft auch schlicht und ergreifend um das nackte Überleben.
Krass.
Das, was wir uns heute ansehen, ist wirklich ein gigantisches Fallbeispiel für eine historische Grauzone, die dann im Laufe der Jahrhunderte ein völlig absurdes Eigenleben entwickelt hat.
Okay, dann lass uns das heute mal im Detail aufdröseln. Unser Ziel in unserer heutigen Quellenanalyse ist es nämlich, dieses Phänomen, die sogenannte Gabholzgerechtigkeit, mal komplett zu entschlüsseln.
Ein tolles Wort eigentlich, Gabholzgerechtigkeit.
Ja, sehr sperrig, aber passend. Wir stützen uns dabei exklusiv auf die Ausgaben Nummer 22 und 23 der Plüderhäuser Geschichtsblätter.
Genau, die wurden verfasst von Rektor im Ruhestand Fritz Glock. Sehr detaillierte Aufzeichnungen.
Absolut. Und wir wollen heute herausfinden, wie dieses kuriose Sonderrecht überhaupt entstand, wie es so eine dörfliche Gesellschaft formte und sie in Krisenzeiten auch rettete.
Und wir schauen uns natürlich auch an, wie es die Leute in eine absolute albtraumhafte Bürokratie stürzte und warum es am Ende der Geschichte in einen, ja, ziemlich brillanten Deal mündete.
Oh ja, auf den Deal freue ich mich schon. Aber um die Tragweite überhaupt zu verstehen, müssen wir uns, glaube ich, erstmal den Status von diesem Privileg ansehen, oder?
Unbedingt. Plüderhausen war da nämlich Teil einer sehr, sehr kleinen elitären Gruppe.
Wie klein war die?
Es gab im ganzen Herzogtum Württemberg nur etwa 50 Gemeinden, die so ein verbrieftes Recht auf unentgeltliches Brenn- und Bauholz aus den Herrschaftswäldern besaßen.
Also wirklich ein absoluter Ausnahmefall.
Ja, genau. Ein vergleichbares, vielleicht etwas bekannteres Beispiel sind die Schönbuchgenossen. Für die breite Masse der Bevölkerung war der Wald damals nämlich ein streng geschützter Raum des Adels.
Da durfte man nicht einfach reinspazieren und Bäume fällen, nehme ich an.
Auf gar keinen Fall. Das Gabholzrecht war also ein massives, ja, fast schon anachronistisches Privileg in einer Zeit, in der eigentlich absolute Ressourcenknappheit herrschte.
Okay, aber da stolper ich direkt über einen Widerspruch. Also Holz war doch die absolute Basisenergiequelle in dieser Epoche, oder?
Ohne Holz ging gar nichts.
Eben, alles lief mit Holz. Kochen, Heizen, der Hausbau. Warum zum Teufel sollte ein Herzog, der ja eh ständig Kriege finanzieren musste und einen riesigen Hofstaat hatte, seinen wertvollsten Rohstoff einfach an ein paar Bauern verschenken?
Das ist die große Frage.
Das ergibt doch wirtschaftlich auf den ersten Blick null Sinn. War das so eine Art, keine Ahnung, mittelalterliche Wohlfahrt?
Naja, die historischen Quellen deuten da auf etwas viel Pragmatischeres hin. Herrscher haben damals eigentlich selten etwas aus reiner Nächstenliebe verschenkt.
Das dachte ich mir fast.
Die Geschichtsblätter von Fritz Glock, die liefern uns da zwei sehr belastbare historische Hypothesen für die Entstehung dieses Rechts, speziell in Plüderhausen.
Okay, was ist die erste Theorie?
Die erste ist ein handfestes Immobilientauschgeschäft.
Ah, okay.
Die Gemeinde Plüderhausen besaß wohl ursprünglich einen großen eigenen Wald, den sogenannten Elisabettenwald. Und dieser Wald soll an das mächtige benachbarte Kloster Lorsch abgetreten worden sein.
Verstehe.
Und als dauerhafte Kompensation für diesen wirklich massiven Landverlust erhielten die Bürger dann das Recht, ihren Holzbedarf fortan aus dem herrschaftlichen Forst zu decken.
Also Ein ganz klassischer Tausch. Ihr gebt mir euren Wald, dafür dürft ihr euch für immer aus meinem bedienen.
Genau so kann man das sehen.
Aber du meintest, es gibt noch eine zweite Hypothese.
Ja, und diese zweite Erklärung für von vielen Historikern als noch greifbarer angesehen, weil sie wirklich tief in die Lebensrealität der damaligen Zeit blicken lässt.
Spannend, worum geht's da?
Es geht im Grunde um Schmerzensgeld.
Schmerzensgeld? Ja. Wofür?
Wir neigen heute oft dazu, diese feudalen Lasten der Landbevölkerung massiv zu unterschätzen. Es blieb ja damals nicht bei ein paar Steuern. Da gab es zum Beispiel die sogenannten Fronen.
Also diese wochenlange unbezahlte Zwangsarbeit für den Adel?
Ganz genau. Und wenn der Herzog zur Jagd blies, bedeutete das eben nicht, dass da nur ein paar Reiter fröhlich durch den Wald ritten. Da fielen teilweise riesige Jagdgesellschaften mit hunderten Hunden und Pferden in so ein kleines Dorf ein.
Ach du meine Güte.
Ja, und die Bauern mussten diese ganzen Leute einquartieren, verköstigen und auch noch Treiberdienste leisten.
Das muss die Dörfer ja komplett lahmgelegt haben.
Das hat es. Und schlimmer noch, das herrschaftliche Wild, das die Bauern ja strengstens nicht anrühren durften, das fraß und zertrampelte regelmäßig ihre mühsam bestellten Felder.
Wahnsinn! Also war die Ernte dann oft einfach ruiniert?
Exakt. Das Gabholzrecht war in diesem Kontext quasi ein notwendiges Ventil. Es war diese Entschädigung, die letztlich verhinderte, dass die verarmte Bevölkerung komplett verhungerte oder eben rebellierte.
Okay, das rückt die ganze Sache natürlich in ein völlig anderes Licht. Das war also gar kein großzügiges Geschenk, sondern ein ziemlich teuer erkaufter Ausgleich.
Ganz genau.
Urkundlich greifbar wird dieser Deal laut den Texten dann das erste Mal im Jahr 1552, richtig?
Richtig. Ein schriftlicher Vertrag, der dieses Recht eigentlich für die Ewigkeit garantieren sollte.
Sollte. Denn im Jahr 1634 nimmt die Geschichte dann ja eine ziemlich dramatische Wendung.
Oh ja. Der Dreißigjährige Krieg.
Genau. Während des Dreißigjährigen Krieges kommt es zur, wie die Chroniken es nennen, der leidigen Einäscherung von Schorndorf.
Ein sehr harter Begriff für eine absolute Katastrophe.
Ein verheerender Stadtbrand, der wirklich fast alles in Schutt und Asche legte. Und das ist jetzt das Dramatische. In diesen Flammen verbrannte das wertvollste Stück Pergament der Gemeinde.
Die Originalurkunde.
Ganz genau. Die Urkunde, die ihr Gabholzrecht garantierte, war einfach weg. Verbrannt.
Und das war ein existenzieller Verlust. In einer feudalen Gesellschaft galt nämlich der absolute Grundsatz, ohne Urkunde existiert das Recht schlichtweg nicht.
Also rechtlich gesehen waren sie wieder bei Null.
Ja, wenn der Nachweis fehlt, kann der Herrscher diese Lieferungen von einem Tag auf den anderen einfach einstellen. Die Blüterhäuser waren also in einer absoluten Zwickmühle.
Und was haben sie gemacht?
Sie mussten 1641 bei Herzog Eberhard III. Geradezu demütig um ein Ersatzdokument bitten.
Und ich nehme jetzt mal stark an, der Herzog hat diese Gunst der Stunde sofort genutzt, um dieses lästige Privileg endgültig loszuwerden, oder?
Naja, er ging da noch viel raffinierter vor. Er verweigerte das Recht interessanterweise nicht, sondern stellte tatsächlich ein Ersatzdokument aus.
Echt? Einfach so?
Ein sogenanntes Vidimus. Das war im Grunde eine beglaubigte Abschrift der alten Rechte. Er bestätigte also das Gabholz.
Okay, das klingt jetzt zu gut, um wahr zu sein. Da war doch ein Haken.
Oh ja, den gab es. Er baute ganz unauffällig einen neuen Mechanismus ein. Die Holzlieferung an sich, die blieb zwar kostenlos, aber scheinbar völlig aus dem Nichts wurde nun eine Steuer an den Bezug geknüpft.
Ah, der sogenannte Feuerpfennig.
Exakt. Jeder, der Holz bezog, musste plötzlich jährlich an Martini eine Abgabe leisten. Und das traf einige besonders hart, vor allem die Gewerbetreibenden.
Lass mich raten, Bäcker und so?
Genau. Bäcker und Bader, deren Betriebe ja ohne gewaltige Mengen Holz gar nicht existieren konnten, die wurden mit einer echten Sonderabgabe belegt.
Wie hoch war die?
Satte 12 Schilling Landeswährung extra.
Das ist ja ein extrem perfider Zug. Weißt du, das erinnert mich sofort an moderne Software-Abos.
Wie meinst du das?
Naja, stell dir mal vor, dein privater Backup-Server brennt ab. Du gehst zu deinem Anbieter und bittest ganz verzweifelt um die Wiederherstellung deiner Daten.
Okay, das Bild passt.
Und der Anbieter sagt dann so, klar, hier sind deine Daten, die gehören natürlich dir. Aber um sie jetzt auch herunterzuladen, musst du unseren brandneuen, kostenpflichtigen Premium-Zugang abonnieren, der jeden Monat richtig Geld kostet.
Das ist ein hervorragender Vergleich. Der Herzog hat hier wirklich einen alten Rechtsanspruch in eine komplett neue, sprudelnde Einnahmequelle verwandelt.
Echt clever. Aber auch fies.
Ja, und damit war die Büchse der Pandora im Grunde geöffnet. Wir verlassen in dieser Epoche dann endgültig diesen Zustand, in dem sich die Bürger mehr oder weniger nach Belieben im Wald bedienen konnten.
Also ab da ging es bergab.
Die Reglementierung nahm ab jetzt stetig zu. Das war getrieben durch eine, ja, unaufhaltsame ökologische und wirtschaftliche Krise.
Und diese Krise zwingt das ganze System dann ja schließlich fast in die Knie. Die Bevölkerung in Plüderhausen wuchs und scheinbar stieg der Holzverbrauch einfach ins Uferlose.
Bis dann die Reißleine gezogen wurde.
Genau. Um 1750 griff Herzog Karl Eugen ein und zog die Notbremse. Er deckelte die Gesamtmenge des Gabholzes für die gesamte Gemeinde hart auf 800 Klafter pro Jahr.
Das entspricht, um das mal einzuordnen, etwa 3000 Kubikmetern Holz.
Eine immer noch gigantische Menge, aber eben ab da ein hartes, unüberwindbares Limit. Aber sag mal, warum kam diese abrupte Begrenzung? Hatten die normalen Bürger da wirklich den kompletten Wald verheizt?
Also die Bürger trugen natürlich ihren Teil dazu bei, klar. Aber der wahre Waldvernichter, der war früh industrieller Natur.
Industrie? Damals schon?
Ja, da müssen wir den Blick mal auf die Herrschaft selbst richten. Zwischen 1508 und 1707 betrieb die Obrigkeit drüben im Walkersbachtal eine gewaltige Glashütte.
Ah, Glasherstellung, das braucht extrem viel Energie, oder?
Es war in der frühen Neuzeit ein energetischer Albtraum. Um diese Schmelzöfen auf den nötigen Temperaturen zu halten, mussten die rund um die Uhr Tag und Nacht mit Holz befeuert werden.
Wahnsinn!
Und hinzu kam dann noch, dass man für die Glasproduktion sogenannte Pottasche brauchte.
Und die bekommt man wie?
Durch das massenhafte Verbrennen von Buchenholz. Diese Rütte, die fraß sich wirklich buchstäblich durch den ganzen Wald.
Krass!
Die Chroniken belegen sogar, dass von 16 ursprünglich ausgewiesenen Waldabteilungen am Ende der Laufzeit dieser Glashütte nur noch 3 überhaupt beholzbar waren.
Also nur noch 3 Abteilungen übrig.
Ja, der Rest glich einer Mondlandschaft. Die Deckelung durch Herzog Karl Eugen war also überhaupt kein böser Wille gegen die Bürger, sondern das war pures, völlig verzweifeltes forstwirtschaftliches Krisenmanagement, um den Totalverlust des Waldes noch abzuwenden.
Okay. Das ändert natürlich alles. Und diese harte Deckelung führte dann als logische Konsequenz zu dem, was Verwaltungen in Mangelzeiten am besten können. Sie erschaffen hochkomplexe, gnadenlose Regelsysteme.
Oh ja, die Bürokratie schlägt zu.
Genau. Da jetzt ja nur noch 800 Klafter zur Verfügung standen, musste penibel geklärt werden, wer eigentlich wie viel bekommt. Und diese Verordnung von 1802, die in den Geschichtsblättern abgedruckt ist, die liest sich wirklich wie die Blaupause für ein extremes Bürokratiemonster.
Ein absolutes Monster, ja.
Es wurde da ein Klassensystem mit 7 Stufen eingeführt. Und interessanterweise, das fand ich total spannend, ordnete man die Bürger da nicht nach ihrem Alter oder ihrem Vermögen ein, sondern nach ihren sogenannten Bürgerjahren.
Ein sehr spezifisches System.
Ja, das heißt doch, je länger man ein vollwertiger, pflichtenerfüllender Bürger der Gemeinde war, desto höher stieg man in diesen Klassen auf.
Richtig. Und die absolute Obergrenze für so einen Normalbürger, die lag bei 4 Klaftern Holz im Jahr.
4 Klafter. Das Regelwerk von 1802 ist echt ein faszinierendes Dokument, weil es das komplette soziale und ökonomische Wertesystem dieses Dorfes im Grunde in Holzeinheiten übersetzt hat.
Besser kann man es nicht ausdrücken. Es gab da nämlich ein extrem ausdifferenziertes System von Boni und Mali.
Erzähl mal, wer bekam denn Boni?
Zum Beispiel wurde es als Leistung für die Gemeinschaft angesehen, eine große Familie zu ernähren.
Okay.
Hatte eine Familie 3 bis 5 Kinder, gab es eine halbe Maß Holz extra. Ab 6 Kindern gab es sogar eine ganze Maß obendrauf.
Also Kinderkriegen wurde mit Holz belohnt.
Richtig. Und auch systemrelevante Personen, ohne die das Dorfleben sofort kollabiert wäre, also der Bürgermeister, die Wirte, die Bäcker, die erhielten Sonderrationen von bis zu 2 Klaftern zusätzlich.
Macht ja auch Sinn, die hielten ja die Infrastruktur am Laufen. Aber die Kehrseite dieser peniblen Zuteilung, die ist einfach unglaublich hart.
Du spielst auf die Witwen an, oder?
Genau. Ich bin in den Quellen über diese Regelung für Witwen gestolpert und die wirkte auf den ersten Blick wirklich völlig grausam auf mich.
Ja, das wirkt heute sehr befremdlich.
Also pass auf, hatte eine Witwe ein eigenes Haus, wurden ihr 2,5 Klafter zugestanden. Soweit ja noch nachvollziehbar.
Mhm.
Aber wenn diese Witwe zu alt oder vielleicht zu arm war, um das Haus allein zu halten und dann in das Haus ihrer Kinder zog als sogenannte Ausdingerin, dann strich ihr die Gemeinde das Holz massiv zusammen.
Auf nur noch 1,5 Klafter.
Genau. Warum bestraft eine Gemeinde die Schwächsten, die ohnehin schon bei ihren Familien irgendwie Unterschlupf suchen müssen? Das ist doch fies.
Wir bewerten das natürlich heute mit so einem modernen, sehr individualistischen Sozialverständnis. Die Verordnung von 1802 dachte jedoch überhaupt nicht in Individuen.
Sondern?
Sie dachte in technischen Einheiten. Genauer gesagt in Feuerstellen.
Ah, okay.
Das Gabholz war ja primär zum Kochen und Heizen gedacht. Wenn eine Witwe ein eigenes Haus bewohnte, unterhielt sie logischerweise eine eigene Feuerstelle, die Brennstoff benötigte.
Klar.
Zog sie jedoch zu ihren Kindern, dann teilten sich zwei Generationen denselben Herd, also dieselbe Feuerstelle, in einem Haus.
Und damit sank dann der reale Holzbedarf drastisch.
Aus Sicht der damaligen Verwaltung, ja. Es war eine extrem eisige, aber mathematisch logische Effizienzrechnung. Und noch viel härter traf es übrigens die sogenannten Beisitzer.
Wer war das?
Das waren Menschen, die zwar im Dorf lebten, aber dieses teure Bürgerrecht gar nicht erworben hatten.
Und was bekamen die?
Weil sie nicht die vollen Lasten der Gemeinde trugen, wurden sie vom Privileg einfach komplett ausgeschlossen. Sie bekamen null Klafter und mussten ihr Holz auf dem regulären Markt kaufen.
Wow. Es war also wirklich eine absolut geschlossene Solidargemeinschaft, die komplett auf Gegenseitigkeit beruhte.
Ohne Ausnahme.
Und wie gnadenlos diese Gegenseitigkeit eingefordert wurde, das zeigt sich ja dann auch beim Umgang mit Schulden. Laut den Unterlagen nützte einem dieser Zuteilungsanspruch auf das Holz nämlich gar nichts, wenn man beispielsweise mit seinen Gemeindesteuern im Rückstand war.
Das war ein hartes Druckmittel.
Und noch schlimmer, man musste den Holzhauerlohn, also die Bezahlung dieser Waldarbeiter, die das Holz fällten und in Stücke schlugen, im Voraus begleichen.
Genau.
Wer diese oft wenigen Kreuzer nicht aufbringen konnte, dem wurde das Holz eiskalt verweigert. Verstehe ich das richtig? Wer ohnehin schon bettelarm war, musste dann im Winter in einer eiskalten Stube sitzen?
Das ist leider die ungeschminkte Realität dieses Systems. Wenn ein Bürger seine Verbindlichkeiten gegenüber der Kommune nicht erfüllte, dann schritt die Obrigkeit ein.
Und nahm ihm das Holz weg?
Ja. Das dem Schuldner eigentlich zustehende Holz wurde konfisziert und dann von staatlicher Seite anderweitig verkauft. Der Erlös aus diesem Zwangsverkauf, der floss dann direkt in die Tilgung der Steuerschulden des Betroffenen.
Das Gabholz war also quasi so ein liquides Pfand?
Genau. Die Gemeinde sicherte sich ab, auch wenn das auf Kosten der physischen Unversehrtheit des Einzelnen ging.
Das ist echt heftig. Aber weißt du, so eine extreme Ressourcenverknappung, gepaart mit einer derartigen, gnadenlosen Bürokratie, das provoziert doch zwangsläufig irgendwann Widerstand.
Absolut.
Es ist doch nur eine Frage der Zeit, bis so ein System explodiert. Und genau das passierte dann ja Ende des 18. Jahrhunderts mehrfach. Die Quellen berichten da zum Beispiel von der Eichenbach-Rebellion von 1782.
Ja, die Unzufriedenheit war enorm. Und zwar, weil das Empfinden von Leistung und Gegenleistung bei den Bürgern völlig aus den Fugen geraten war. Die Eichenbach-Rebellion ist ein perfektes Beispiel dafür, wie sich die Leute gegen diese abstrakte Mathematik der Behörden wehrten.
Die Geschichte ist auch echt wild. Vier Bauern aus dem Eichenbach zogen damals, 1782, vor das Gericht. Sie hatten nach diesem System nur 2 Klafter Holz zugeteilt bekommen.
Eine sehr geringe Menge.
Ihre Forderung vor Gericht lautete aber auf satte 20 Klafter.
Eine Verzehnfachung.
Richtig. Und ihre Argumentation, die war nicht einmal unlogisch. Sie sagten im Grunde, hey, wir sind diejenigen, die den ganzen Laden hier am Laufen halten.
Stimmt ja auch.
Wenn die herrschaftlichen Jagdgesellschaften anrücken, sind wir es, die das Quartier stellen müssen. Wir leisten die schwersten Frondienste auf den Feldern. Wir tragen die massivsten Lasten. Daher steht uns auch ein Vielfaches an Kompensation zu.
Klingt fair, oder? Aber das Gericht sah das allerdings völlig anders.
Die haben das einfach abgeschmettert?
Ja, das Gericht argumentierte da rein nach dem Buchstaben des Gesetzes. Es wies die Klage der Bauern mit der Begründung ab, dass das Gabholz eben gerade keine proportionale Entschädigung für erbrachte Dienstleistungen sei.
Sondern?
Es sei eine Bedarfszuweisung, die sich streng nach den starren Klassenrichtlinien richte und eben nicht nach dem individuellen Steuervolumen oder dem Ausmaß der geleisteten Zwangsarbeit.
Das muss die Leute doch rasend gemacht haben.
Das hat es. Diese juristische Niederlage heizte die Stimmung im Dorf nur noch weiter an. Und 5 Jahre später, 1787, verfasste dann die gesamte Gemeinde Plüderhausen einen, ja, flammenden, formellen Protestbrief direkt an Herzog Karl Eugen.
Und in diesem Brief drehen sie den Spieß dann ja komplett um. Sie werfen dem Staat nämlich vor, den Wald zu zerstören.
Ein mutiger Schritt.
Die Bürger beobachteten, wie der Staat massenhaft Holz schlug, um es als Baumaterial oder Brennstoff an externe Holzhändler zu verkaufen. Die Rems wurde da wohl intensiv für die Holzflößerei genutzt, um den Rohstoff gewinnbringend in die Städte zu transportieren.
Klar, die mussten ja auch die notorisch leeren Staatskassen füllen.
Genau. Und die Gemeinde warnte in ihrem Brief hemend vor dem totalen ökologischen und wirtschaftlichen Kollaps ihrer eigenen Lebensgrundlage und forderte ganz klar ihre alten, unbegrenzten Rechte zurück.
Dieser Protest verhallte zwar größtenteils ungehört, doch er zeigt ganz deutlich, dass sich das Verhältnis zwischen Bürger, Staat und Ressource hier massiv verschoben hatte.
Das Holz war einfach eine umkämpfte Handelsware geworden.
Genau. Aber die größte Belastungsprobe für das gesamte Gabreuth-System, die stand Blüderhausener erst noch bevor. Wir springen jetzt mal in die Mitte des 19. Jahrhunderts, in das Jahr 1855.
1855 ist wirklich ein Schlüsseljahr in diesen Aufzeichnungen. Das Remstal erlebte damals eine Serie von extrem nassen Jahren. Die Folge waren verheerende Fehlernten.
Es war katastrophal.
Wir sprechen hier echt nicht von einer leichten Rezession, sondern von einer echten existenziellen Hungersnot. Die Bevölkerung verarmte rasend schnell.
Und in genau dieser tiefsten Krise offenbart dieses bürokratische Gabholz-System dann seinen allergrößten Webfehler. Einen Fehler, der beinahe tödlich endete.
Erklär mal, was passierte da?
Die Situation glich einer völlig ausweglosen Pattsituation. Die Bürger hatten nach wie vor ihr verbrieftes Recht auf das Holz. Aber, wie wir ja vorhin besprochen haben, mussten sie dafür den Holzmacherlohn bezahlen.
Oh nein.
Ja, und durch die Inflation und diese Krisenjahre war dieser Lohn massiv angestiegen. Er hatte sich versechsfacht. Auf 2 Gulden.
Und die hungernden Menschen hatten wahrscheinlich nicht mehr Geld für Brot.
Geschweige denn diese 2 Gulden in bar. Und gleichzeitig konnten sie ihre Gemeindesteuern nicht zahlen.
Und wir kennen ja die eiserne Regel.
Keine bezahlten Steuern, kein bezahlter Holzmacherlohn, keine Ausgabe der Zuteilungsscheine.
Genau. Das ist doch eine absolut absurde Tragödie. Die Menschen erfrieren in ihren feuchten, kalten Häusern, während ihr rechtmäßig zustehendes Brennholz nur ein paar Kilometer entfernt im Staatswald liegt und droht, langsam zu verrotten, nur weil niemand es schlagen und abholen darf.
Die Bürokratie hatte sich hier buchstäblich selbst stranguliert.
Wenn ich mir das anschaue, frage ich mich echt, was macht eine Verwaltung in so einem Moment? Lassen die Leute da wirklich erfrieren, nur um die Akten sauber zu halten?
Naja, das wäre vielleicht in anderen Gemeinden passiert. Aber in Plüderhausen ergriff die Gemeindeverwaltung, unter allen voran der Schultheiß, eine wirklich beispiellose Maßnahme.
Was hat er gemacht?
Sie erkannten, dass das Holz in seiner physischen Form, also als Holzscheit, für die Bürger in diesem speziellen Winter eigentlich wertlos war. Sie brauchten gerade kein Brennmaterial. Sie brauchten Liquidität, sie brauchten Essen und sie mussten ihre Schulden loswerden.
Und dann fasste der Schultheiß einen unfassbar mutigen Beschluss, so einen echten Akt des kommunalen Ungehorsams.
Absolut.
Am 16. Juli 1855 organisierte die Gemeinde einfach einen gewaltigen öffentlichen Holzmarkt. Sie nahmen schlichtweg 300 Klafter von dem Holz, das eigentlich für den Eigenbedarf der Bürger vorgesehen war, und verkauften es gegen hartes Geld an Auswärtige.
Und was sie mit diesem Erlös machten, das ist der Moment, an dem diese Geschichte für mich wirklich absolut legendär wird.
Ja, das ist Wahnsinn.
Die erhaltenen Rechnungslisten aus diesem Sommer, die lesen sich wie ein Fenster in die tiefste Verzweiflung dieser dörflichen Subsistenzwirtschaft. Die Gemeinde nutzte die Einnahmen aus dem Holzverkauf nämlich nicht, um irgendwelche kommunalen Bauprojekte zu finanzieren,
sondern um die privaten Kleinstschulden ihrer Bürger direkt bei den Gläubigern zu tilgen.
Genau das.
Die Details in den Geschichtsblättern sind da unglaublich berührend, finde ich. Da wurde nicht einfach irgendeine pauschale Summe ausgezahlt.
Mein, jeder Einzelfall wurde betrachtet.
Ja, jemand hatte zum Beispiel eine drückende Rechnung für 1,5 Zentner Heu offenen. Die Gemeinde bezahlte sie mit dem Holzerlös.
Verrückt.
Ein anderer schuldete Geld für einen Badzuber, also so eine hölzerne Badewanne. Selbst diese Rechnung wurde einfach übernommen. Und die skurrilste Eintragung, die ich gefunden habe, ein Bürger konnte seine Schulden für eine gekaufte Ziege, eine Geiß, nicht begleichen.
Und die Gemeinde sprang ein.
Ja, das ist im Grunde eine mittelalterliche Version eines modernen Bailouts. So ein richtiger kommunaler Rettungsschirm. Anstatt Staatsanleihen auszugeben oder Kredite aufzunehmen, liquidierte die Gemeinde ihren verbrieften Waldanspruch.
Das Gabholz wurde in diesem historischen Moment vom reinen Heizmaterial wirklich zur harten Ersatzwährung, die ein ganzes Dorf vor dem absoluten Ruin bewahrte.
Ein genialer Move.
Das ist auch der historische Höhepunkt dieses Rechts. Es zeigt die maximale Flexibilität einer an sich ja sehr starren feudalen Ressource. Doch paradoxerweise leitete genau dieses Jahrhundert dann auch den langsamen, aber unaufhaltsamen Niedergang des Gabholzprivilegs ein.
Warum? Was passierte dann?
Die Industrialisierung klopfte an die Tür des Remstals, und zwar auf stählernen Schienen.
Ah, richtig. Ab 1861 pflügte die neue Rems-Eisenbahn durch die Landschaft. Und diese Züge brachten etwas mit, das den Wert des Waldes für den einfachen Bürger drastisch minderte. Nämlich Steinkohle, Koks und Briketts aus den fernen Bergbaugebieten.
Plötzlich war das Holz aus dem Staatswald einfach nicht mehr die alternativlose Überlebensenergie.
Wer es sich leisten konnte, heizte mit der neuen, effizienteren Kohle. Fabriken und Schulen stellten ihre Öfen um. Das jahrhundertealte Recht auf Holz mutierte von so einer existenziellen Notwendigkeit zu einem, naja, willkommenen, aber eben nicht mehr lebensrettenden Bonus.
Und das System passte sich an. Die Ausgabe des Holzes verlor ihren tödlichen Ernst. Es etablierte sich dann das System der sogenannten Gabholzzettel.
Wie funktionierte das?
Die Bürger trafen sich und das Ganze glich eher so einer Lotterie. Man zog einen Zettel und hoffte auf den Hauptgewinn.
Was war der Hauptgewinn?
Harte Buche. Die brennt lange und gibt viel Wärme ab. Wer Pech hatte, zog Erlenholz. Das verbrennt ziemlich schnell und liefert weniger Energie.
Okay, man ärgerte sich dann vielleicht, nahm das Holz aber mit, ohne dass das Überleben der Familie jetzt noch davon abhing.
Ganz genau.
Aber dieses entspannte Verhältnis zum Gabholzrecht änderte sich dann wieder sehr abrupt, als eine neue politische Macht das Land übernahm. Die Quellen zeigen nämlich, dass im Jahr 1937 die Nationalsozialisten das Privileg massiv unter Druck setzten.
Ja, das ist historisch verbrieft. Deren juristische Ideologie lautete ja bekanntermaßen, Recht ist, was dem Volke nützt.
Und ein exklusives, historisch gewachsenes Sonderrecht für die Bürger einer einzigen Gemeinde passte da überhaupt nicht in diese Gleichschaltung.
Überhaupt nicht. Die Akten zeigen, dass das Reichsforstministerium das Gabholzrecht von Plüderhausen rigoros einkassieren wollte.
Mit welcher Begründung?
Die Begründung lautete schlicht, es stehe einer effizienten und geordneten Bewirtschaftung des deutschen Staatswaldes im Weg.
Und wie reagierte die Gemeinde darauf? Haben die das einfach hingenommen?
Nein, die Aktenlage zeigt, dass die Gemeinde Plüderhausen versuchte, in zähe Verhandlungen einzutreten, um wenigstens einen Teil ihres historischen Erbes zu retten.
Wie sah dieser Versuch aus?
Man diskutierte einen pragmatischen Dreierkompromiss. Ein Drittel des Wertes sollte weiterhin als reales Holz geliefert werden. Ein weiteres Drittel wollte man durch eine sogenannte Waldabfindung regeln.
Was bedeutet das?
Also durch die tatsächliche Überschreibung von Waldgrundstücken an die Gemeinde.
Okay, und das letzte Drittel?
Das sollte dauerhaft in Geld abgelöst werden.
Doch diese Pläne wurden dann von der Weltgeschichte überrollt. Der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs ließ die Verhandlungen komplett im Sande verlaufen. Nach dem Krieg, als Kohle ja wieder extreme Mangelware war und die Winter hart wurden, waren die Plüderhäuser dann bestimmt kurzzeitig wieder unglaublich froh um ihr altes Vorrecht auf Brennholz?
Das waren sie mit Sicherheit.
Aber es war natürlich offensichtlich, dass dieses Relikt aus der Zeit der Herzöge in einer modernen Verwaltung einfach keinen Platz mehr hatte.
Wie endete dieses über 400 Jahre alte Privileg dann final? Gab es da so einen offiziellen Beschluss aus Stuttgart?
Der endgültige Todesstoß war völlig unspektakulär und rein verwaltungstechnischer Natur.
Okay.
Im Jahr 1955 trat die neue Gemeindeordnung des neu gegründeten Bundeslandes Baden-Württemberg in Kraft. Und diese untersagte schlichtweg die Fortführung solcher historischen Nutzungsrechte für Gemeinden mit mehr als 3000 Einwohnern.
Und Plüderhausen war drüber.
Genau. Die Regelung war sehr pragmatisch. Wer das Recht zu diesem Zeitpunkt besaß, durfte es bis zu seinem Lebensende behalten, aber es durfte ab da nicht mehr an die nächste Generation vererbt werden.
Es war also ein juristisches Einfrieren. Ja, das Gabholzrecht war damit auf ein langsames, demografisches Aussterben programmiert.
Ein leises Ausbluten nach Jahrhunderten des Überlebenskampfes. Irgendwie traurig. Aber die Geschichte hat noch eine letzte Wendung, denn Plüderhausen gab sein ältestes Recht ja dann doch nicht einfach so kampflos auf.
Nein, das taten sie nicht.
Sie nutzten die verbliebene Verhandlungsmasse für einen letzten, echt brillanten Deal, der weit in die Zukunft reichte. Im Jahr 1961 kam es dann zu einem groß angelegten Tauschgeschäft mit dem Staat.
Der letzte große Akt.
Genau. Die Gemeinde gab ihre verbrieften, historischen Nutzungsrechte an den alten Waldgebieten, dem Margaretenwald und dem Heiligenwald, ein für allemal auf. Der Staat war dieses lästige Recht also endlich los.
Und was bekam Plüderhausen?
Im Gegenzug erhielt Plüderhausen über 50 Hektar Staatswald am Konnenberg als handfestes, unbelastetes Eigentum überschrieben.
Das ist so klug.
Aus einem abstrakten, sterbenden, mittelalterlichen Nutzungsrecht war durch dieses kluge Verhandeln am Ende massiver, wertvoller kommunaler Immobilienbesitz geworden.
Das ist wirklich der perfekte Schlusspunkt für diese historische Entwicklung. Wenn wir die Evolution dieses Rechts betrachten, erkennen wir ein universelles Muster. Ressourcen und die Rechte daran sind einfach niemals statisch.
Sie verändern sich immer.
Sie verändern ihren Wert und ihre Form mit den technologischen und gesellschaftlichen Umständen. Was als feudales Schmerzensgeld für zerstörte Äcker begann, wandelte sich zu einer Überlebensgarantie in der kleinen Eiszeit, führte dann zu absurden bürokratischen Exzessen, diente zwischendurch als harte Währung für einen kommunalen Schuldenschnitt und endete schließlich als handfester Grundbesitz für eine moderne Kommune.
Es ist eine atemberaubende Reise durch die Jahrhunderte, verborgen in diesen zwei Ausgaben von lokalen Geschichtsblättern. Und es lässt uns mit einem Gedanken zurück, den wir auch direkt in unsere Gegenwart mitnehmen können.
Welchen Gedanken meinst du?
Naja, wir neigen dazu, bestimmte Ressourcen als völlig selbstverständlich und ewig verfügbar zu betrachten. Denk mal über dein eigenes Umfeld nach.
Absolut.
Welche vermeintlich sicheren öffentlichen Rechte, Subventionen oder scheinbar unendlichen Ressourcen-Flatrates, sei es extrem billiges Trinkwasser in trockenen Regionen oder stark subventionierte Energie, nutzen wir heute völlig, ohne darüber nachzudenken?
Eine sehr gute Frage.
Und von welchen dieser Rechte werden Historiker in 400 Jahren vielleicht sagen? Es war doch völlig offensichtlich, dass dieses System auf Dauer kollabieren musste, bis sie gezwungen waren, es gegen etwas völlig anderes einzutauschen.
Ein wirklich starker Gedanke zum Abschluss.
Das war unser heutiger genauerer Blick auf die Quellen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.